Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12 Jahre lang war er unsere Stimme aus Afrika, Rudi Küng, Afrika-Korrespondent von Schweizer Radio DRS. Jetzt geht er, und damit geht schon fast eine Ära der Afrika-Berichterstattung bei unserem Radio zu Ende. Rudi Küng kennt den Kontinent schon seit rund 30 Jahren. Er war zuerst 7 Jahre lang als IKRK-Delegierter dort, seit 1998 als unser Mann in Afrika. Ein Rückblick auf seine Zeit dort und ein Ausblick in die Zukunft eines Kontinents, den wir noch immer vor allem als Kontinent der Armut, der Hungersnöte und der Kriege wahrnehmen. Rudi Küng ist jetzt Gast von Susan Brunner.
Das Tagesgespräch.
Etwa ein halbes Leben lang haben Sie sich mit Afrika beschäftigt, Rudi Küng. Sie haben dort gelebt, Sie haben den Kontinent bereist, Sie haben darüber berichtet. Jetzt ist fertig. Haben Sie genug von Afrika?
Nein, ich habe nicht genug von Afrika. Das auf keinen Fall. Es ist das Gegenteil eigentlich, was zutrifft. Ich bin immer mehr in Afrika eingedrungen, habe immer tiefer hineinschauen und habe immer mehr festgestellt, was ich alles nicht weiss, was ich alles nicht verstehe. Und habe müssen realisieren, dass der Beruf von einem Nachrichtenreporter letztlich nur eine sehr beschränkte Teilrealität kann wiedergeben. Und ich würde eigentlich meinen, dass das hat eine Unzufriedenheit erzeugt. Über die letzten paar Jahre hinweg, wo man vielleicht auch noch kurz dann könnte darüber reden, über die Entwicklung der Medien, wo ich festgestellt habe, ja nein, jetzt muss ich das so sagen, jetzt muss ich das so kurz machen, das ist zum Teil ein Gefeilsche gewesen um 10 Sekunden. Lass ich jetzt den Satz, kann ich den noch stehen lassen oder nicht stehen lassen? Und nach diesen 12 Jahren bin ich vielleicht ein bisschen müde geworden, immer die Kompromisse zu machen, weil Komplexität von der Wirklichkeit, deren muss man auch ein bisschen mehr gerecht werden. Oder ich möchte deren ein bisschen mehr gerecht werden.
Komplexität ist das eine, das andere ist auch wichtig. Schweizer Radio DRS hat 2 Korrespondenten in den USA und sie allein für praktisch einen ganzen Kontinent, also fast, es sind 48 Länder, wo sie zuständig sind. Ich nenne ein Beispiel, wo die Monika Lewinsky-Affäre war unter Bill Clinton, hat es x Beiträge gegeben und sie haben offenbar Mühe gehabt, den Kongo zu verkaufen, wenn ich das mal so darf sagen.
Ja, das ist ganz genau das. Und ich meine, ich erinnere mich bestens an die Lewinsky-Sache. Ich habe das selber auch in den Gesprächen oft erwähnt und habe gesagt, also, man muss dort jedes Detail wissen. Aber die wichtigen Sachen von meiner Wirklichkeit kann ich nicht überbringen. Man darf auch nicht vergessen, dass ich immer nur Teilzeitangestellt gewesen bin. Und 8 Jahre von diesen 12 nur 50%, also nur einen halben Afrika-Korrespondent, der den ganzen Kontinent hätte wiedergeben. Und das hat natürlich mit dazu beigetragen, dass ich über die Nachrichtensendungen, also Echo der Zeit natürlich, meine Lieblingssendung, Rendezvous am Mittag, meine zweitliebste Sendung, wenn ich das so offen darf sagen, dass ich natürlich auch noch in den Hintergrundsendungen gesucht habe, Afrika zu vermitteln. Doppelpunkte gemacht, Kontext gemacht, international, Siesta, wie die Sendungen früher geheißen haben, Globus und so weiter. Und dort habe ich die Möglichkeit, aller Weltsgeschichte habe ich noch vergessen. Wunderschöne Sendungen, wo ich können, die afrikanische Wirklichkeit überbringen, menschliches, alltägliches. Das, wo plötzlich den Leuten ein Bild gibt, ja, das ist ja offensichtlich nicht alles nur einfach so eine schwarze, trübe Angelegenheit auf dem Kontinent. Und diese Sendungen, die sind auch mehr und mehr und mehr von dem Afrika weggekommen und tun jetzt mehr und mehr und mehr halt lokale, regionale Sachen bringen, weil sie das interessanter finden. Also ich bin auch auf dem Gleis ein bisschen an ein Ende gekommen und das ist für mich wirklich nicht leicht gewesen.
Wie muss man sich denn das im Alltag vorstellen? Also als Redakteur, Sie wissen, Sie haben einen Bericht, Sie wollen über etwas berichten. Dann ist das Interesse nur da bei einer Krise oder haben Sie dann alle Charme und Überzeugungskraft müssen einsetzen, um zu sagen, nein, aber das ist ganz wichtig für das, weil das ist ja manchmal nicht so, von uns aus gesehen ist Afrika wahnsinnig weit weg.
Ja, eben, dass Afrika so weit weg ist, das habe ich natürlich auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen in den Redaktionen müssen erleben. Es ist auch für sie sehr weit weg gewesen und selbstkritisch könnte ich vielleicht sagen, ich hätte die mehrseitige Überzeugungsarbeit noch leisten müssen. Ich habe das natürlich versucht. Ich habe zum Beispiel versucht, nicht nur so quasi die top aktuellen Sachen und das Wichtigste zu nehmen, sondern ich habe auch versucht, andere Relevanzen einzubringen. Ich nehme ein Beispiel, wenn ich darf. Mir ist es sehr schnell bewusst geworden auf dem Kontinent, wie die weissen Afrikaner, also die Albinos, die einen Pigmentfehler haben, wie die in der Gesellschaft Schwierigkeiten haben. Und es gibt recht viele Albinos. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe 12 Jahre lang das nicht geschafft, das Thema als ein sozial relevantes Thema zu bringen. In dem Moment, wo irgendein Journalist einmal angefangen hat, berichtet darüber, dass in Tansania Albinos ermordet werden, weil man sie für kultische, ihre Knochen und so weiter, für kultische Zeremonien und so weiter brauchen will, dann ist plötzlich Albino ein Thema gewesen. Und das zeigt vielleicht genau den Konflikt. Dass wir für das, was relevant ist in einem alltäglichen Sinn, halt einfach in unseren Medien wenig Platz haben. Das, ich sage das nicht jetzt nur einfach zum kritisieren, sondern das ist eine Entwicklung von den Medien. Die Welt ist einfach mit der Globalisierung so gross geworden. Es sind so viele Orte auf der Welt, wo wir unseren Fokus darauf richten. Und dann fällt das einfach um. Dann, wenn jetzt in Benin so eine riesen Überschwemmung ist, dann würde man von Benin jetzt berichten. Ich habe nicht das einziges Mal einen Bericht über Benin können im Radio absetzen.
Aber jetzt könnten Sie es, weil eben jetzt sind die Überschwemmungen dort, Rudi Küng. Ist es denn auch, weil das, was ja immer noch bleibt, mit jahrelang Berichterstattung, Ihre Berichterstattung auch von anderen Leuten, es ist immer noch, Afrika ist der Kontinent von der Armut, von der Hungersnöte, von der Krieg, Korruption, ist auch der Frust, dass Sie an diesem Bild vielleicht wenig haben können ändern in der allgemeinen Wahrnehmung? Oder hat es Änderungen gegeben, wo Sie sagen können, das ist differenzierter, als wo Sie angefangen haben vor 12 Jahren?
Ja, das ist sehr schwierig für mich, das zu beurteilen, ob ich hätte das Bild ein bisschen differenzierter wiedergeben können. Ich meine, wir sind ja doch immerhin im Schweizer Radio DRS eine öffentlich-rechtliche Anstalt. Wir haben einen Informationsauftrag. Ich meine, ich kann sicher im Vergleich zu anderen freischaffenden Journalisten oder Zeitungsjournalisten wahrscheinlich noch recht offene Türen gehabt, um immer wieder über Afrika berichten können. Und ich würde jetzt eher sagen, man darf nicht vergessen, dass Afrika ein Kontinent von der Armut ist. Und ein Kontinent von der Krieg. Und von der Bürgerkrieg. Und von der korrupten Herrscher. Von der autoritären, korrupten Herrscher, die sich um ihr Volkswohl nicht kümmern, weil sie nur für sich selber und ihren eigenen Clan schauen. Das ist eine harte Realität, die ganz sicher ihren Platz braucht. Aber, und das ist vielleicht das Bedürfnis, das entsteht über die Jahre hinweg, das ist ja nicht einfach so, weil sie schwarze Haut haben. Sondern das hat eine Geschichte. Das ist entstanden aus einer Geschichte raus, aus Verhältnissen, die heute noch am Werk sind. Und ich meine da damit zum Beispiel ganz klar die schamlose Ausbeutung von dem Kontinent durch die Industriestaaten, durch die Weltgemeinschaft. Man hat an Afrika ein Rieseninteresse, wenn man würde alle diese Firmen aufleisten und mit diesen Leuten reden, wie sie sich um Afrika kümmern, weil sie dort die Rohstoffe haben, was brauchen für die industrielle Produktion. Da kommt man ganz ein anderes Afrika-Bild über. Da ist eine Realität da, wo sehr wenig Öffentlichkeit hat bei uns. Ich meine, Glencore beispielsweise ist einer der grössten Rohstoffhändler auf der Welt. Glencore weiss sehr gut über Afrika Bescheid und hat wahrscheinlich nicht das Afrika-Bild, das in der Öffentlichkeit verbreitet ist, weil die arbeiten mit Leuten zusammen dort und die finden ihre Wege, um dann können ihre Rohstoffinteressen in Afrika durchzusetzen. Aber das tut sich nicht übersetzen in eine Verbesserung von dem Kontinent. Ich bin noch nicht so lange her in Sambia gewesen, die grossen Kupferminen, man nennt das der Copper Belt. Das Kupfer, das macht im Weltmarkt ein Auf und ein Ab, das ist eine Berg- und Talbahn. Als ich gerade tätig war, sind einfach alle Bergarbeiter, natürlich nicht alle, aber fast alle, sind arbeitslos geworden, sind umeinandergehockt, frustriert, verrückt, selbstverständlich, weil sie keine Arbeit mehr hatten. Wenige Monate später ist der Kupferpreis wieder drauf und jetzt herrscht wieder quasi Notstand und man braucht mehr Arbeiter. Und das zeigt einfach, wie da... Das ist quasi wie ein Sinnbild für den Kontinent, wo ein Spielball geblieben ist von Interessen, die ausserhalb stehen. Und natürlich muss man sich fragen, warum ist das so? Und das ist eine grosse Frage. Aber ich stelle mal als erstes fest, dass es so ist und dass die Menschen eben sich tatsächlich auch als Spielball fühlen und dass sie wenig Einfluss können nehmen auf ihr eigenes Schicksal. Und trotzdem kämpfen wir, wie ich noch bewundern kann.
Ich möchte auf den Ausblick vom Kontinent, bitte gegen den Schluss vom Gespräch noch eingehen. Aber zuerst einmal nach all diesen Jahren, und Sie kennen den Kontinent jetzt etwa 30 Jahre lang, sind als IKRK-Delegierte dort gewesen, sind 12 Jahre jetzt Korrespondent gewesen. Was bedeutet Ihnen Afrika?
Afrika ist für mich etwas ganz Faszinierendes. Ich denke gerne an Afrika. Afrika ist für mich ein magisches Wort. Ich reise gerne nach Afrika. Ich bin gerne in Afrika.
ist das eine Stimmung oder etwas? Ich denke, das Klischeebild, das wir ja auch haben, sind so Filme wie Out of Africa oder extrem romantisch, unglaubliche Landschaften, Tiere, noch unberührte Naturparadies, solche Sachen.
Ja, das ist es eben nicht. Das ist es nicht. Ich gebe zu, dass ich auch so angefangen habe. Das ist ja niemandem zu verübeln, dass man die Naturschönheit schätzt und dass man gerne die prächtigen Weiten und die wunderbar gestalteten Berghorizonten und Vulkane und dann da drinnen die Tiere und das, man hat wirklich das Gefühl, man sei in paradiesischen Verhältnissen, oder? Und es gehen ja auch graue Eminenzen von wichtigen Volksparteien nach Afrika ihren 70. Geburtstag feiern. Also es muss etwas dran sein an dem Afrika und man reist gerne dorthin. Für mich ist das heute fast schon ein Kitschbild. Und man könnte zum Beispiel den Fall jetzt von der Serengeti nehmen, wo der tansanische Staat eine Autobahn, also eine Autostrasse plant durch den Serengeti durch und die ganze Welt aufschreit. Jesus Gott, das könnt ihr doch nicht machen. Das Wildgebiet, das Einmalige, wo jedes Jahr die Migration von diesen Gnus und anderen Tieren, Millionen Tiere, die da migrieren, wo dann da könnte unterbrochen werden. Nicht, dass ich jetzt die Strasse gut finde, aber das ist genau der Punkt, oder? Wir wollen sehr gern, dass das Afrika das schöne Paradies bleibt mit diesen Tieren, weil die sind wirklich ganz wunderbar. Also, wenn ich die Frage aufnehme wieder, was es denn ist, ich bin vielleicht auch ein Profiteur in dem Sinn, dass ich erstens mal in Afrika Wert haben können kennenlernen in mir selber, wo vielleicht da in unserer westlichen Welt ein bisschen verschüttet gegangen wären, weil man da so wahnsinnig materiell orientiert ist, weil man da einen Haufen Sachen nachrennt, wo man meint, man müsse sie haben in seinem Leben. Und wenn ich in Situationen gewesen bin, das sind zum Teil schwierige Situationen, Krisen, Kriege, ganz schlimme Situationen, zum Teil aber auch ganz normale, und ich Menschen, die in ihnen erlebt haben, habe ich das beobachtet und ich habe mit ihnen geredet und ich habe so gespürt, dass sie etwas haben, eine Stärke, eine Gelassenheit, einen Umgang mit dem, was passiert, wo ich eigentlich nur können, sie darum beneiden. Und vielleicht habe ich, wenn ich in Afrika bin, ein bisschen von dem können selber auch erleben. Und manchmal vielleicht sogar noch ein bisschen mit in die Schweiz, das wäre mir ja zu wünschen.
Ich denke, Sie haben sicher etwas mit davon in die Schweiz genommen, nach all diesen Jahren. Etwas, was fast unvorstellbar ist. Als Korrespondent, wir haben es am Anfang angesprochen, sind Sie praktisch für einen ganzen Kontinent zuständig gewesen. Das sind insgesamt etwa 25 Millionen Quadratkilometer. Es sind 48 Länder, es sind 800 Millionen Menschen und so also um die 2000 Sprachen, plus minus wahrscheinlich.
Das stimmt.
Wie behaltet man einen Überblick über so einen Kontinent?
Ja, das ist auch noch vielleicht ein Grund, wo ich wirklich muss sagen, wo ich mein Alter spüre. Ich bin ja 60 geworden. Und es ist ein permanenter Fluss von Informationen. Es haben immer gesagt, ich bin am Tropf. Ich bin permanent am Tropf. Auch wenn ich in der Ferien war oder so, ich bin immer am Tropf gewesen, weil das habe ich müssen sein. Das fängt am Morgen früh an, wo ich Radiostationen höre, afrikanische, wo ich auf die Agenturen gehe. Sie, Susanne Bonner, kennen natürlich unser Business. Und wir haben da all die Mittel auf dem Internet, um an die Informationen herzukommen. Und der Punkt ist ja noch eben der, dass das so wahnsinnig ein grosser Stoff ist. Und dort sich durchzufinden und durchzufressen, buchstäblich, um das rauszustellen, was erstens wichtig ist und zweitens aber eben auch könnte interessant sein. Weil ich ja das vorher andeutet habe, ich habe auch versucht, dann interessante Themen rauszustellen, um vielleicht so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit können zu erregen. Das ist effektiv ganz eine verrückte Arbeit. Und das ist ermüdend. Auf der anderen Seite hat das einem auch eine gewisse Souveränität gegeben. Ich meine, es ist selten vorgekommen, dass mich jemand aus einer Redaktion gefragt hat, du, da haben wir gelesen, das und das. Weißt du darüber Bescheid? Habe ich eigentlich praktisch immer können sagen, ja, ich kann es dir erklären, um was es geht. Und das ist ein tolles Gefühl, wenn man das hat. Das gibt Souveränität. Aber das ist doch sehr anstrengend. Und das ist ja nur der Anfang vom Ganzen. Dann ist es ja oft das, dass man muss hingehen, oder?
Ich meine, das. Ich kann gerade sagen, in diesen 12 Jahren sind Sie all diesen Ländern gewesen?
Ich habe sie nie gezählt. Wahrscheinlich, weil ich das Gefühl hatte, es werden dann zu wenig. Aber ich bin sicher in 30 Ländern bin ich gewesen. Aber ich bin nicht in allen 48 gewesen. Also ich bin nie auf der Komoren gewesen, bin nie auf der Kap Verde gewesen, und bin nie in Sao Tome und Principe gewesen, bin nie in Mauritius gewesen. Ich habe alles Inseln erwähnt, die rund um den Kontinent herum sind. Aber wo alle zu dem Afrika gehören, oder? Man hat jetzt gerade in der Zeitung ein Bild gesehen vom Präsidenten der Komoren, der mit den Kindern von Montreux kommuniziert hat, im Frankophonie-Gipfel. Also nur zu sagen, eben, das ist ein afrikanischer Staatschef von der Komoren. Aber nie etwas können in Komoren selber recherchieren, leider.
Ist wahrscheinlich schwierig, um jetzt einfach zu sagen, wenn man so ein Beispiel, wir könnten mehrere Stunden reden, über was sie erlebt haben in Afrika in all den Jahren, wo sie gewesen sind. Aber wenn sie so schauen, in den 30 Ländern bereisen, was ist zum Beispiel eins, das ihnen besonders bleibt oder was sie vielleicht mehrmals besucht haben, wo sie sagen, das bleibt ihnen besonders in Erinnerung?
Ich meine, es ist klar, es ist eine Frage von der Wichtigkeit, dass ich immer wieder in Südafrika gewesen bin und dass ich in Südafrika in den Strassen von Kapstadt oder Johannesburg mich besser zurechtfinde als in den Strassen von meiner Heimatstadt Zürich. Also das kann man so sagen, das ist normal, das gehört dazu. Selbstverständlich gilt das auch für Kenia, wo ich auch sehr viele Jahre gelebt habe. Aber wenn ich jetzt so denke, woher es mich zieht, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Billett überkommt, dürfte wünschen, die nächste Destination, dann würde ich nach Khartoum gehen, Sudan. Erstens mal, dann würde ich meine Verkältung los, wo ich da in dieser Kälte da eingefangen habe. Und zweitens ist der Sudan so ein reiches Land, in einem Land drin. Und natürlich, wir kennen den Sudan mit seinem Chef, Hassan Omar al-Bashir, der angeklagt ist vom Internationalen Strafgericht wegen Menschenrechtsverletzungen und Völkermord jetzt ja auch neu, in Darfur. Wir haben das Wort Darfur schon gehört. Im Süden, wo am 9. Januar 2011 ein Referendum stattfindet, ob sich der Süden soll vom Norden trennen, dort droht neue Krieg. Also meine, der Sudan ist nichts Erfreuliches, wenn man es so anschaut. Aber wenn ich im Sudan bin und mit den Menschen dort, die ich kenne, dann ist der Sudan für mich etwas enorm Erfreuliches. Und ich habe eigentlich noch so das Projekt, das ich noch gerne mit Arabisch lerne, und ich schwanke im Moment zwischen Damaskus und Khartoum und wahrscheinlich werde ich in Khartoum landen, weil ich einfach dort all die Leute habe, die ich so gerne habe.
Sie reden von Kontakt, wo Sie kennen, den Leuten, die Sie kennen. Wie erschafft man sich das? Man hat ja immer das Bild, als Weisse sind sie unterwegs in Gebieten, die wahrscheinlich mehrheitlich Schwarze hat. Und sie haben einfach so Kontakt über, wie die geht
das? Ja, man ist natürlich der Paradiesvogel, oder? Das habe ich auch schon in solchen Gelegenheiten erwähnen. In einem weissen Kontext kann man auch als reiner Beobachter dort sein und einfach mal so seine Beobachtungen machen und notieren, was da abgeht. Als Weisse in Afrika kann man das nicht, weil dann weiss es innerhalb von kürzester Zeit das ganze Dorf, dass jetzt da einer da ist und was will der und was will der. Und das Verrückte ist vielleicht das, dass ich niemals, aber niemals, ausser in der Etage der Staatspräsidenten und Minister, irgendwie zurückgewiesen worden wäre. Das ist etwas ganz Verrücktes, auch wenn Menschen zum Teil gegenüber den Weissen eigentlich eher eine kritische Haltung haben, nicht unbedingt immer die besten Erfahrungen gemacht haben. Ich habe das nie persönlich erleben, sondern im Gegenteil, ich würde ihnen eigentlich am liebsten schwärmen, wie wunderbar das ist, wenn sie in einem Dorf von der Gemeinschaft aufgenommen werden, wie man für sie speziell die Leute zusammenruft, wie man so mal, zum Beispiel auch singt für sie, dass sie da sind, wie man schaut, dass man ihnen etwas zu essen geben kann, selbst wenn das Essen sehr knapp ist. Ich bin vor noch nicht langer Zeit im Niger gewesen und bin in ein Dorf gegangen, wo mir die Frauen erzählt haben, wie sie durch sich zusammenschliessen versuchen, die ganze wirtschaftliche Situation zu verbessern. Und ich habe es geahnt, oder? Weil ich schon viel Erfahrung habe. Sie haben noch ein Huhn geschlachtet für mich. Aber Hühner hat es nicht wahnsinnig viel gehabt, wenn wir angerannt sind. Also, wenn sie das erleben, und die haben ja nichts von mir können erwarten. Ich komme nicht mit Geld. Ich komme nichts verteilen. Ich bin kein Entwicklungshelfer.
Darum ist das manchmal nicht mühsam gewesen, wenn sie sehen, die wahnsinnige Armut und weder Impuls, um denen helfen?
Ich tue noch, ja, das sind einfach der Impuls zum Helfen, ja. Also, da habe ich vielleicht eine ganz komische Haltung. Ich finde es höchst problematisch, die Helferei. Wenn ich das mal so darf sagen. Und also gewisse Freunde von mir hören dann das gar nicht gern, wenn ich das so sage. Weil, das tut einfach ein Ungleichgewicht in der Beziehung gerade sofort darstellen. Es gibt keinen Helfer, der gleich sein kann wie dem, der geholfen wird. Jetzt, natürlich, ich kann da leicht reden. Ich habe ja nichts gemacht. Also, ich komme keinen Lorbeerkranz über, dass ich irgendetwas gemacht habe. Und darum habe ich mal vorher das Wort profitieren erwähnt. Dass ich habe immer gleich zu gleich Beziehungen können haben. Das haben die Menschen wahrscheinlich auch gemerkt. Ich tue mich ihnen ganz gleich. Ich habe auch nichts von ihnen wollen. Dass sie, ich habe nie von denen etwas wollen, außer mit ihnen reden. Und Begegnung, oder? Das ist mein grosses Mantra gewesen, dass ich gesagt habe, jetzt bin ich wieder jemandem begegnet. Und oft hat man Leute getroffen und man ist ihnen nicht begegnet, oder? Weil es hat einfach nichts hergegeben, oder zu wenig hergegeben, oder es ist kalt geblieben, oder rational, oder weiss nicht was. Aber immer wieder habe ich den Menschen begegnen können. Und das spürt man vor allem, wenn man wiederkommt. Und sie sich freuen, dass man wiederkommt. Und sie haben ja gemerkt, in den letzten 3, 4, 5 Monaten, wo man nicht gekommen ist, ist nichts passiert. Also, sie haben nichts profitiert von einem. Aber wie gesagt, das ist ein Privileg. Und die Menschen, alle die Menschen, ich möchte niemanden schlecht machen, der das versucht, Afrika zu helfen. Es gibt ja ganz wahnsinnig viele in der Schweiz. Ich habe das jetzt gespürt, als ich in letzter Zeit häufiger in der Schweiz war. Und da werde ich da und dort eingeladen, um ein bisschen erzählen über Afrika. Und dann merke ich, wie viel in dieser Schweiz gemacht wird aus privaten Initiativen, um neu die Situation zu verbessern. Das ist ganz, ganz enorm. Und ich will das überhaupt nicht schlecht machen. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Wenn ich in Liberia im Urwald plötzlich an ein Spital komme, der ist jetzt im speziellen Fall von der Médecins Sans Frontières gebaut worden, und ich dort mit diesen Frauen rede, was das für sie bedeutet, dass sie jetzt so, also Spital, ein Gesundheitsstationchen, aus Holz und einfachsten Mitteln, was das für die bedeutet, dann würde ich nie sagen, das sei etwas Schlechtes. Aber ich, Rudi Küng, ich bin nicht der Typ, der das Gefühl hat, ich muss jetzt Afrika retten, ich muss Afrika entwickeln oder aufbauen. Oder jedenfalls nicht auf diese Art. Das ist eine ganz individuelle Entscheidung. Dumm.
Ich möchte einen Ausblick machen von dem Kontinent. Und zwar würde ich eigentlich mit dem anfangen. Sie kennen den Kontinent sehr lang. Wenn ich jetzt Sie würde fragen, was hat sich gar nicht verändert und was hat sich vielleicht am meisten geändert? Und ich weiss, es ist sehr pauschal, wenn man in jedem Land ist das wahrscheinlich ein Stück weit anders. Ja. Was würden Sie sagen?
Ja. Also ich fange mit dem Richteren an, was sich verändert hat. Es hat sich etwas ganz Wahnsinniges verändert mit zwei Sachen. Das erste, das ist das Handy, also die Mobiltelefonie. Und das zweite ist die Verstädterung. Wir haben noch immer das Bild, dass Afrika ja vor allem Landwirtschaft und ländlich ist. Aber Afrika hat das Kap bereits schon, wenn nicht umschifft, bereits schon erreicht, wo eben die Bevölkerung, die in der Stadt lebt, der grösste Teil ist. Jetzt heisst aber Stadt natürlich nicht Stadt in unserem Sinn, sondern das sind sehr oft halt eben die Slumgebiete. Und das bringt eine neue Kultur, das bringt neue Elemente. Das tut die ganze traditionelle Lebensformen, alles, was man noch so kennt aus den Schulbüchern, was einem zum Teil eben auch die Leute noch erzählen, von der sozialen Hierarchie. Ich sage mal als Beispiel, dass die Jungen die Alten respektieren. Tut das aufweichen. Ganz, ganz stark. Das Urbane, auch wenn es Slum ist, das weicht solche Kulturformen auf.
Es tönt ein bisschen wie überall, wo das passiert. Ja. Versteht ihr?
Ja, ja,
also, dass Afrika dort nicht anders ist als ein anderer.
Absolut. Aber Afrika ist der Kontinent, wo die Verstädterung am rasantesten vor sich geht im Moment. Und eben das Handy, das ist einfach ganz wahnsinnig, was das für Möglichkeiten jetzt schafft, für die Leute zu kommunizieren. Und Afrikaner kommunizieren, weil sie auch handeln, weil sie auch ständig auf dem Kiwif sind, um zu schauen, wo, was, wie. Und das ist ganz enorm, was da passiert. Und wenn ich da dazu noch sage, dass jetzt in Afrika auch die ersten Banktransaktionen über Handy gehen, dann versteht man das sofort. Also da ist eine neue Ära erreicht. Wenn Sie mich fragen, was ist gleich geblieben, dann würde ich sagen, gleich geblieben ist, dass die Bevölkerung nach wie vor Kraft noch nicht hat, sich gegen ihre Despoten in einem genügenden Ausmass zu wehren. Sie tun das. Und ich habe auch immer wieder versucht, darauf hinzuweisen, das zu beschreiben, solche Leute wie uns zum Gehör verschaffen, da, dass wir wissen, dass es solche Leute gibt. Aber sie haben einfach die Kraft nicht. Im Moment ist in Nigeria, einem der korruptesten Länder auf der Welt, aber auch einem der potenziell reichsten, mit der grössten Erdölproduktion auf dem Kontinent, dran, eine weitere demokratische Runde zu drehen. Und der Wole Soyinka, der grosse Literaturnobelpreisträger von Afrika, der erste, hat jetzt eine eigene Partei gegründet, weil er auch an dem kämpft, dass er die Bevölkerung stärken will, wir sagen dem ja Zivilgesellschaft, um endlich diesen Machtmissbrüchen und so weiter in der oberen Etage zu begegnen. Es ist für mich ein eindrückliches Erlebnis, dass er, wo eigentlich, und ich habe die Gelegenheit gehabt, mit ihm bei dir mal zu reden, wo ja so sehr kritisch die Elite, die Regierende gesehen hat, dass er trotz allem die Hoffnung nicht aufgeht, dass eben die Bevölkerung etwas machen kann, die Zivilgesellschaft etwas machen. Und das ist nicht nur in Nigeria, also das trifft man praktisch heute in jedem afrikanischen Land. Gruppierungen, das sind Gewerkschaften, das sind Frauengruppen, das sind Landwirtschaftsgenossenschaften und so weiter. Und das ist es eigentlich. Dort, glaube ich, dort sollte man ansetzen, um Afrika in eine andere Richtung zu bringen. Also nicht wir können ansetzen, sondern die Leute dort müssen ansetzen, um das zu machen.
Braucht wahrscheinlich noch eine Zeit. Rudi Küng, ganz zum Schluss, Sie haben gesagt, Sie haben noch nicht genug von Afrika. Wo liest, hört man Sie? Schreiben Sie ein Buch?
Ich glaube nicht, dass ich ein Buch schreibe. Aber vielleicht erzähle ich Geschichten. und am liebsten so auf einer CD, die man hören könnte.
Rudi Küng, herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute.
Danke vielmals.
Der Rudi Küng hat von seiner Arbeit erzählt. 12 Jahre lang war er unser Afrika-Korrespondent. Jetzt macht er seinem Nachfolger Platz und ist darum Gast von Susanne Brunner im Tagesgespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.